paranormal, aber weit jenseits aller Normalität ist die wahre Geschichte eines Mannes, der sich in einem moorigen Wäldchen in der Nähe von Tokio zurückzog, um dort Selbstmord durch Verhungern zu begehen. Diese extreme, weil verflucht langsame Form, aus dem Leben zu scheiden, hat der bis heute nicht identifizierte Selbstmörder penibel und sachlich in einem Tagebuch festgehalten, das nach der Entdeckung der Leiche gefunden wurde. Der bekannte japanische Autor Shimada Masahiko war von dieser schier unfassbaren Tat und den Notizen des Unbekannten so fasziniert, dass er seinem Freund, den Avantgarde-Musiker Otomo Yoshihide, vorschlug, diese Texte als Lesung mit Musik aufzuführen. Die Uraufführung von Miira ni Narumade auf Deutsch »Bis ich zur Mumie werde« fand 1994 in Tokio statt. Otomos Freunde aus der Prog- und Elektronikszene improvisierten auf sanft dirigistische Anweisungen des Komponisten. Ein japanischer Schauspieler las ruhig den Text über dieses entsetzlich ausrinnende Leben. 1999, auf Einladung des Welser Unlimited Festivals, kam es dann zur ersten Aufführung des Stücks außerhalb Japans. Europäische Meistermusikerinnen trafen hier auf japanische Meister und deren klassisch japanische Instrumente wie Koto oder Sho. Und ich hatte die Ehre, und es war mir tatsächlich eine große Ehre, das von Eckhard Derschmidt ins Deutsche übersetzte Tagebuch des Toten zu lesen. Ich kann mich noch gut an die beklemmende Stille im Saal erinnern, an eine Andachtstimmung, fast wie bei einem Requiem. Je weiter das Tagebuch fortschreitet und der Tod sich nicht und nicht blicken lassen will, dafür aber die Schmerzen und Halluzinationen immer heftiger werden, umso banger wurde es mir da oben als Vorleser und umso banger wurde es da unten dem Publikum. Am Ende Totenstille. Was sollte da auch beklatscht werden? Der von mir sehr geschätzte Schweizer Filmemacher Peter Lichti hörte eines Tages den Welser Mitschnitt von Miira ni Narumade. Er ist auf Christoph Kurzmanns Charisma-Label erschienen und Lichti war von der Geschichte tief beeindruckt. So sehr, dass er seither an eine filmische Umsetzung des Stoffes denkt. Auf seiner Homepage schreibt er dazu: Was mich von Anfang an fasziniert hat, ist die verstörende Sachlichkeit, mit der hier von einer überaus traurigen und in vielerlei Hinsicht auch fürchterlichen Begebenheit berichtet wird. Leben und Tod sind in der Wertigkeit schlicht gleichgesetzt, wie im Protokoll eines wissenschaftlichen Selbstversuchs. Der Protagonist entzieht sich in völlige Anonymität. Da ist kein Lamento, kein Selbstmitleid, keine Sentimentalität. Im Gegenteil, manchmal scheint gar eine unterschwellige Selbstironie durch. Dieser dramatische Monolog stellt die klare Forderung, selbst eine Haltung einzunehmen gegenüber der einmaligen Möglichkeit des Lebens. Die Abwesenheit jeglicher Stellungnahme durch den Autor bietet keinerlei Trost oder Versöhnung, sondern überlässt die Antworten auf die irritierenden Fragen ganz allein dem Zuschauer. Darin liegt für mich die tiefere Provokation dieser Geschichte. Sie weckt nicht nur Mitgefühl, sondern vor allem, ohne jedes Moralisieren, das Bedürfnis zu widersprechen und den Wert des eigenen Menschseins zu behaupten. Und Menschsein heißt vor allem ausgesetzt sein, dem Leben, dem Tod, dem Schicksal, dem Ungewissen und sich damit irgendwie abzufinden oder allenfalls gar anzufreunden. Dieser aufregenden Rätselhaftigkeit unserer Existenz mit filmischen Mitteln Ausdruck zu verleihen, ist mir die spannendste Herausforderung an diesem Projekt. Ich hoffe, dass Peter Lichti einen Weg findet, diese existenziellen Fragen rund um den Suizidtext filmisch zu bewältigen. Hier kommt nun die Audioversion. My Dear Mummy, alias Miira ni Narumade oder Bis ich zur Mumie werde. Und das sind die unter der Leitung von Otomo Yoshihide improvisierenden Musikerinnen. Yagi Michio, Andrea Neumann, Sugimoto Taku, Ishikawa Ko, Günther Müller, Sachiko M., Eto Naoko und Werner Tafeldecker. Viel Vergnügen kann ich trotzdem nicht wünschen. Eine erschütternde Stunde Radio allerdings schon. Am 20. Jänner 1999 um 2 Uhr Nachmittag fand der Fleischer S., wohnhaft in Kushiro, bei der Hasenjagd in einem tief verschneiten Moor ein halbverfallenes Zelt aus Plastikplanen. Er dachte, das wäre ein guter Ort, um seine Jause zu essen, sagte sicherheitshalber Entschuldigung und blickte ins Innere des Verschlags. Unerwarteterweise traf er dabei auf den Vorbesitzer. Auf einer strohbedeckten Liege lag eine Mumie. Die Mumie war bekleidet und von einer dünnen Schicht aus Staub und Raureif bedeckt. Die Haut sah aus wie dunkelbraunes, brüchiges Schuhleder, die Augen waren tief in die Augenhöhlen eingesunken und völlig ausgetrocknet. Die untere Gesichtshälfte war von Bart bedeckt. Auf der Unterlippe hatte sich Schimmel gebildet und der Bauch war extrem eingefallen. Anscheinend war die Leiche nicht verwest, sondern durch besondere Umstände völlig ausgetrocknet. Aber selbst dafür erschien der Tote extrem abgemagert. Ob er wohl absichtlich so abgemagert war, um zur Mumie zu werden? Neben der Bettstatt aus Stroh befanden sich ein kleines Küchenmesser und ein Nagelknipser. Ein Plastikgefäß mit etwas Wasser drin, eine Waschschüssel, in der sich Reste von verbranntem Papier befanden. Ein Koffer mit verschiedenen Kleidungsstücken, ein aus Ästen angefertigtes Regal mit mehreren Büchern und einem Kofferradio. Es gab keine Spuren von Kochgeschirr, Lebensmitteln oder einer Kochstelle. Was konnte er nur an diesem Ort gemacht haben? Zwischen den Beinen des Toten lag ein Notizheft. Freundlicherweise hatte der Tote eine Gebrauchsanweisung für seine Todesursache bei sich. In diesem Notizheft war der Prozess bis zum Tod minutiös aufgezeichnet. Die Leiche wurde im Laufe des Tages abtransportiert. Da er zwar eine Mumie gefunden, aber keinen Hasen erlegt hatte, musste S. mit leeren Händen nach Hause gehen. Der mit der Untersuchung der Todesursache beauftragte Kriminalbeamte und der Gerichtsmediziner der Universität stellten anhand der Aufzeichnungen fest, dass es sich um Selbstmord durch Verhungern handelte. Der Selbstmord durch Verhungern war offensichtlich von langer Hand geplant und mit großer Beharrlichkeit durchgeführt worden. Das Motiv für den Selbstmord blieb aber unklar. Bei dem Toten handelte es sich um einen etwa 40-jährigen Mann, 1,73 groß, 35 Kilo schwer. Seit dem Eintritt des Todes waren etwa 100 Tage vergangen. Da weder Name noch normales Aussehen bekannt waren, war eine Identifizierung extrem schwierig. Als Hinweise gab es den Körperbau des Toten, seine Blutgruppe, seine Fingerabdrücke sowie seine handschriftlichen Aufzeichnungen. Aber es gab keinerlei Übereinstimmungen mit in der Polizeidatenbank verzeichneten Abgängigen oder Vorbestraften. Außer Zweifel war nur, dass es sich um einen Sonderling handeln musste. Anscheinend ging der Tote niemanden ab. Es gab auch niemanden, der seinen Tod betrauerte. Er schien von der Welt vergessen worden zu sein und man kann annehmen, dass sich der Tote selber dieser Tatsache wohl bewusst war. Im Folgenden werden die Aufzeichnungen des Toten zur Gänze wiedergegeben. August 1998, erster Tag. Ich esse nichts mehr. In einem Sushi-Restaurant in der Stadt die letzte Mahlzeit. Trotz dieser Tatsache konnte ich nicht mehr essen als sonst. Da es billig war, blieb mir noch eine Menge Geld übrig. Die für den Selbstmord notwendigen Dinge habe ich bereits in den Koffer gepackt. Für alle Fälle ging ich aber auch noch einmal in einen Supermarkt und kaufte Verschiedenes ein. Kerzen, einen Schlauch, einen Trichter, Klebeband, Magenmedizin, eine Waschschüssel aus Blech, Plastiktaschen und so weiter. Man sagt, Geld kann man im Ernstfall immer brauchen. Aber da bei mir der Ernstfall bereits eingetreten war, habe ich den Rest beim Glücksspiel ausgegeben. Der Ort, den ich ausgewählt hatte, um mein Vorhaben ungestört ausführen zu können, war das Moor von Kushiro. Nicht, dass ich zu Hokkaido eine besondere Beziehung hätte. Ich war nur einmal als Student hier und habe mir schon damals gedacht, dass das ein guter Platz wäre, um zu sterben. Ich bog vom Radweg ab und nachdem ich ungefähr eine Stunde gegangen war, beschloss ich an dieser Stelle, meine Bleibe zu errichten. Unter Verwendung der umstehenden Bäume sollte sie etwa 3 Jo, 6 Quadratmeter groß werden. Ich schnitt mit dem Messer einige dickere Äste ab, verband damit die 4 Baumstämme und spannte darauf dreifach die Plastikfolie. Bis zum Einbruch der Dunkelheit hatte mein Heim irgendwie Gestalt angenommen. Dann sammelte ich hastig Stroh und Schilf und breitete es auf dem Boden aus. Da es viele Stechmücken gab, zündete ich ein kleines Feuer an. Bald stank meine gesamte Kleidung nach Rauch. August, 2. Tag. Keine besonderen Vorkommnisse. Da der Boden trotz Stroh ziemlich feucht war, nahm ich ein paar Äste und machte mir damit ein einfaches Bett. Bei der Gelegenheit bastelte ich gleich auch ein Regal für meine Bücher und die Gebrauchsgegenstände. Um den Boden zu entwässern, grub ich rund um meinen Unterschlupf einen Graben. In der Nacht bekam ich Hunger und trank Wasser in großen Schlucken. Ich hätte gerne etwas Süßes gegessen. August, 3. Tag. Habe im Radio das musikalische Opfer von Bach gehört. Wenn ich konzentriert zugehört habe, ist das Hungergefühl auf einmal verflogen. Kann man Musik essen? Am Abend Stuhlgang. War es bereits das letzte Mal? August, 4. Tag. Keinerlei Hungergefühl. Ohne Wasser hält man es etwa eine Woche aus, mit Wasser einen Monat. An sich hätte ich nichts dagegen, den Selbstmord in einer Woche durchzuziehen. Aber da es ohne Wasser anscheinend ziemlich hart ist, habe ich eine 1,5 Liter Flasche Mineralwasser mitgebracht. Einen halben Liter davon hatte ich noch, aber dann habe ich ihn durch Unachtsamkeit ausgeschüttet. Werde ich dadurch schneller sterben? August, 5. Tag. Seit dem Morgen Regen. Der Himmel hat beschlossen, dass es für mich noch nicht Zeit zu sterben ist. An undichten Stellen und an den Stellen, wo das Wasser vom Dach abläuft, hänge ich Plastiksäcke auf, um das Wasser aufzufangen. Der Regen ist es hier drinnen so laut wie im Inneren einer Trommel. Ich kann nicht einmal Radio hören. Wenn der Regen aufhört, muss ich Äste aufs Dach legen. Den ganzen Tag gelesen. August, 6. Tag. Stuhlgang. Damit müsste der Darm eigentlich leer sein. Am Abend befallen mich Kopf- und Bauchschmerzen. Ich höre Mozart und dann geht es mir wieder etwas besser. August, 7. Tag. Ich hatte einen Traum. Alle Frauen, mit denen ich bisher ein Verhältnis gehabt hatte, haben nackt einen traditionellen Rundtanz getanzt. Ich habe in der Mitte des Kreises einen Pfahl eingeschlagen. Als ich aufwachte, habe ich onaniert. Eine Woche nichts essen und trotzdem bekommt man eine Erektion. Aber danach wird der Körper ganz schwer. 14. August, 8. Tag. Die Zeit bleibt stehen. geht nicht mehr weiter. Wenn ich auf die Uhr sehe, kommt mir jede Sekunde wie eine Minute vor. Ich möchte eine Uhr, auf der die Zeit schneller vergeht. Ich habe die Zeit festgelegt, zu der ich Radio höre, am Nachmittag von 2 bis 4 Uhr. Da gibt es auf UKW eine Klassiksendung. Die Sprecherin hat eine glockenhelle Stimme. Sie ist der einzige Mensch, mit dem ich zusammenkomme. Man kann auch lieben, ohne etwas zu essen. August, 9. Tag. Ich schlafe immer länger. Wenn ich wach bin, habe ich Schwindelanfälle. Mein Plastikunterschlupf ist wie ein Geisterhaus. Ich möchte, dass jemand kommt und mich rettet. Ich muss oft urinieren. Es fällt mir schwer dazu, jedes Mal nach draußen zu gehen. Seit dem 8. Tag keinen Stuhlgang mehr. 16. August, 10. Tag. Regen. Ich kann frisches Regenwasser trinken. Das Geräusch des Regens beunruhigt mich. Mit geschlossenen Augen hört sich der Regen nämlich so an, wie die Schritte von jemandem, der mich besuchen kommt. Aber dafür, dass es der Todesgott ist, ist es wohl noch zu früh. Ich möchte auch noch nicht vage die Hoffnung aufgeben, dass es eine Glücksgöttin sein könnte. Ist ja eigentlich egal wer, wenn er sich nur mit mir unterhält. 17. August, 11. Tag. In den Nachrichten höre ich, dass drei befreundete Mittelschüler Selbstmord begangen haben, indem sie zusammen von einem hohen Gebäude sprangen. Das Motiv scheint unklar. So hat mir das Radio neue Freunde vorgestellt. 18. August, 12. Tag. Blut im Urin. Mein Kopf ist völlig klar, aber mein Körper ist träge. Ich liege immer mehr Zeit im Bett. Ich lese Beckett's Malone stirbt. Ich verstehe das nur zu gut. Dieses Buch kann man nur verstehen, wenn man hungert. Heute gebe ich dem Radio frei. 19. August, 13. Tag. Ich bin schon ziemlich abgemagert. Auch mein Gesicht gleicht schon dem einer Leiche. Ich rasiere mich, dann fühle ich mich wieder etwas besser. Ich lebe derzeit von meinem eigenen Fleisch. 20. August, 14. Tag. Ist das ein Taifun? Der starke Wind und der Regen drohen mein Plastikdach wegzureißen. Als der Regen Nachmittag etwas nachlässt, gehe ich hinaus und verstärke die Hütte etwas mit Zweigen. Schwerstarbeit, weil mir mein Körper nicht mehr richtig gehorcht. 21. August, 15. Tag. Ich habe an die 15 Stunden geschlafen. Als ich das Radio einschaltete, war gerade eine Baseball-Übertragung. Ich trank frisches Regenwasser. Mir tat alles so weh, wie wenn man das Fleisch von innen her abschabt. Ich hatte einen Traum, in dem ich Miso leckte. 22. August, 16. Tag. Auch heute Sturm. Es blitzt und donnert ein paar Mal und jedes Mal dröhnt es in meinem Kopf. Warum schlägt es nicht in meiner Bleibe ein? Ich beschließe, nur mein Nachtsradio zu hören. Wenn man in der Dunkelheit so da liegt, weiß man nämlich plötzlich nicht mehr, wo man ist. Wenn man aber auf jedes Wort aus dem Radio reagiert, verliert man sich nicht und die 2 Stunden gehen schnell vorbei. Ich habe den Finger immer am Schalter und sobald ich müde werde, schalte ich ab. Manchmal ist das, was aus dem Radio kommt, völlig blödsinnig. Und dann kommt es mir so vor, als ob ich das Radio dieser Welt bereits aus der anderen Welt hören würde. August, 17. Tag. Wieder Blut im Urin. Als ich in der Oberstufe während eines Trainingslagers der Handballmannschaft einmal verprügelt wurde, hatte ich auch Blut im Urin. Ist Hungern also eigentlich auch ein Sport? In der Nacht hatte ich starke Bauchschmerzen. Ich hielt mir den Bauch und krümmte mich zusammen. Als dann im Radio japanische Schlager gespielt wurden, wurde es noch schlimmer. 24. August, 18. Tag. Die Fettpölster an den Hüften und am Rücken sind völlig verschwunden. Mein Gesicht sieht so aus wie das eines abgemagerten Boxers. Aber meine Augen leuchten hell. Wenn mich jetzt jemand so sehen könnte, würde er wahrscheinlich erschreckt fliehen. Es scheint, dass die Nerven, die das Hungergefühl anzeigen, nicht mehr funktionieren. Ich kann Magersüchtige gut verstehen. Wenn man das Hungergefühl überwunden hat, bekommt man beim bloßen Gedanken an Nahrungsmittel Bauchschmerzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Ramen oder Dendon oder Curryreis esse, würde ich wahrscheinlich vor Schock sterben. Wahrscheinlich würde mein Magen die Nahrung wie Krankheitserreger abstoßen. Heute ist eine helle Mondnacht. In so einer Nacht möchte ich sterben. Aber eigentlich ist die Mittagszeit besser zum Sterben. Es heißt, dass das Leben bei Ebbe stirbt. So um 12 Uhr Mitternachts oder 12 Uhr mittags. Ich möchte an einem lichtdurchfluteten Ort sterben. 25. August, 19. Tag. Den ganzen Tag Bauch- und Kopfschmerzen. Heute Mittag hatte ich einen seltenen Gast. Ein Tausendfüßler kam aufs Bett gekrochen. Aber ich verspürte keinerlei Lust, ihn zu essen. Von Kindern, die von ihren Eltern ohne Nahrung in ein kleines Zimmer gesperrt werden, heißt es, dass sie Insekten und Mäuse, die kommen, um deren Ohren anzuknabbern, fangen und essen. Man sollte Eltern, die Kinder misshandeln, mit Nahrungsentzug bestrafen. 26. August, 20. Tag. Ich habe Brechreiz, obwohl es gar nichts zu erbrechen gibt. Nach dem Aufwachen hatte ich längere Zeit Schweißausbrüche. Erst Nachmittag kamen dann wieder die normalen Bauchschmerzen. Jetzt wäre es noch nicht zu spät. Wenn ich den Weg, den ich gekommen bin, zurückginge, könnte ich ins Leben zurückkehren. Wenn ich nur eine Stunde lang ginge, müsste ich eigentlich auf jemanden treffen. Ich bräuchte kein schlechtes Gewissen zu haben. Weder wurde ich von der Polizei oder der Yasuka verfolgt, noch macht es mir etwas aus, wenn die Leute davon erführen. Nichts zu essen ist ja kein Verbrechen. In einer Woche würde mein Gewicht wieder auf die üblichen 65 Kilo angewachsen sein und ich hätte wohl noch 20, 30 Jahre zu leben. Beziehungsweise müsste das wohl eher würde Leben gelassen heißen, wie schon bisher, völlig unbehelligt vom Lauf dieser Welt. Aber weil die Umstände in dieser Welt nicht für mich gepasst haben, habe ich doch beschlossen, in die andere Welt zu übersiedeln. Diese Welt hat keinen besonderen Reiz für mich. Aufgrund dieser Erkenntnis habe ich beschlossen, Selbstmord durch Verhungern zu begehen. Und zwar, weil ich glaubte, dass ich mit diesem Tod meinem unbedeutenden Leben noch irgendeinen Impuls geben könnte. Auch Seppuku ist doch eigentlich nichts anderes als ein öffentliches Ritual, bei dem jemand, der in der Samurai-Gesellschaft nur von den anderen zu deren Karriere benutzt worden ist, ganz zuletzt doch noch einmal den Mann herauskehrt. Damit wir dummen Menschen, deren selbst nur auf Gefühlsebene vorhanden war und die nie die Möglichkeit hatten, sich intellektuell auszudrücken, einmal die Gelegenheit gegeben, von den anderen respektiert zu werden. Ist das nicht der Sinn des Rituals Seppuku? Mit einem Mal einen Strich unter die im Leben erlittene Schande zu ziehen. Aber wenn ich Seppuku begangen hätte, wäre ich wohl nur ausgelacht worden. Auch Mishima hat sich halb im Scherz, halb aus Hass auf die japanische Gesellschaft den Bauch aufgeschnitten. Aber das war wohl eher eine Warnung an alle, die ebenfalls vorhatten, so Selbstmord zu begehen. Von nun an soll niemand mehr Seppuku begehen. Ich bin von Mishima besessen. Deshalb habe ich mir eine andere Todesart als Seppuku überlegt. Und die war eben Selbstmord durch Verhungern. Ich habe mich zwar schon bereits beim Tod angemeldet, es wird aber wohl noch etwas dauern, bis ich an der Reihe bin. Am 7. August habe ich aufgehört, Nahrung zu mir zu nehmen. Damit bin ich also heute ziemlich genau am halben Weg zwischen Leben und Tod. Wahrscheinlich sind mir deshalb Zweifel gekommen. Weil heute der 20. Tag ist, wird mich der Tod wahrscheinlich am 40. Tag abholen. Ich bin also praktisch halb gestorben. Die Bauch- und Kopfschmerzen rühren wohl daher. Ich hoffe, dass die Schmerzen von jetzt an etwas nachlassen. In der Nacht regnet es leicht. August, 21. Tag. Da ich gestern bereits mein Vermächtnis geschrieben habe, habe ich heute eigentlich nichts mehr zu schreiben. Die Bauchschmerzen sind unverändert. Weil das Stroh auf meinem Bett feucht geworden ist, lasse ich es an der Sonne trocknen. Schon die geringste Bewegung bereitet mir Atemschwierigkeiten und mein Puls beginnt zu rasen. Mit einem feuchten Tuch wische ich meinen Körper ab. Ich schwitze überhaupt nicht und sondere auch keine Körperfette ab. Der Stoffwechsel scheint zum Stillstand gekommen zu sein. Was soll ich machen, wenn mich hier jemand entdeckt, bevor ich gestorben bin? Brav die Aktion abbrechen oder dem Finder meine Motive auseinandersetzen und ihm bitten, wegzugehen? Aber hier weist ja überhaupt nichts auf das Vorhandensein von Menschen hin. Wenn jemand hierher käme, wäre das wohl der Befehl irgendeines Gottes. Lebe! Am Abend höre ich die Stimmen von Insekten. Ich bin nicht allein. August, 22. Tag. Mein Bauch ist jetzt so angeschwollen wie bei äthiopischen Flüchtlingskindern, die ich einmal im Fernsehen gesehen habe. Warum tut der Bauch nur so weh, wo ich doch gar nichts gegessen habe? Es ist schrecklich, von Lebensmitteln zu träumen. Als ich davon träumte, jemanden von hinten die Spaghetti wegzufressen, wachte ich auf und hatte anschließend ständig Bauchschmerzen. Es muss wohl so sein, dass bei meinem Magen bereits der Gedanke an Nahrungsmittel starke Abwehrreaktionen hervorruft und damit die Bauchschmerzen auslöst. Mm-hmm. 29. August, 23. Tag. Da die Bauchschmerzen nicht mehr auszuhalten waren, habe ich ein Medikament eingenommen. Artige Geschichte, dass jemand, der dabei ist zu sterben, ein Medikament nimmt. Am Abend reinige ich meine Ohren. August, 24. Tag. Das Wasser schmeckt fürchterlich. Vielleicht ist das Wasser die Ursache für die Bauchschmerzen. Obwohl noch Sommer ist, friere ich stark. Trotz eines Pullovers zittere ich. Nur mein Kopf, ganz klar. Ich war nie gläubig im eigentlichen Sinn, aber ich möchte doch höflich zu den Göttern dieser Welt sein. Es könnte ja sein, dass mich irgendein Gott in seiner Güte aufnimmt. Beim Lesen des Kapitels Hölle habe ich mir überlegt, mit wem ich wohl in der anderen Welt zusammentreffen werde. Als ich vom Lesen ermüdet das Radio anstellte, tönte mir eine samtweiche Frauenstimme entgegen. Haben Sie heute schon Ihr Leben verbessert? Solche Frauen sollten eigentlich beim Empfang am Eingang des Totenreiches sein. August, 25. Tag. Heute fühle ich mich etwas besser. Ich putze meine Zähne und rasiere mich. Nachmittag beginnt es zu regnen und vor Freude gehe ich hinaus und wasche meine Haare und meinen Körper. Die Menschen freuen sich doch eher über saubere Leichen. 1. September, 26. Tag. Meine Hände und Füße sind nur mehr halb so dick wie früher. Auch mein Gesicht ist so klein geworden, dass es in die Innenfläche einer Hand passt. Über den Schädel ist nur mehr die Haut gespannt. Wenn mein Ich von vor einem Monat mich jetzt hier so sehen könnte, würde ich sicherlich glauben, es sei jemand anderer. Auch mein Körpergewicht hat ungefähr um ein Drittel abgenommen. Aber der Körper ist schwer. Zusätzlich zu den Bauch- und Kopfschmerzen wird die Durchblutung von Armen und Beinen immer schlechter. Auch die Augen werden trüb und das Lesen fällt mir immer schwerer. Auf meiner Handinnenfläche habe ich bemerkt, dass meine Lebenslinie plötzlich von einigen Querlinien durchtrennt wird. Sind das schon Vorzeichen des Todes? Aber gegen den Willen zu sterben lehnt sich der Körper auf, der leben möchte. Das äußert sich dann als Schmerz. 2. September, 27. Tag. Eine Stechmücke hat mich am Kopf gestochen. Wie ausgehungert muss eine Mücke sein, die versucht, von einem blutleeren Menschen wie mir Blut zu saugen. Ich fühle mich hier seltsam freundschaftlich verbunden. Mein Kopf juckt, aber ich flüstere der Mücke zu: Gott behüte dich. Ich bin wohl auch etwas sanftmütiger geworden. 3. September, 28. Tag. Gestern habe ich vergessen, vor dem Einschlafen das Radio auszuschalten. Bei der Live-Übertragung eines Baseballspieles waren die Kommentatoren Nagashima und ein Inder, den ich nicht kannte. Nagashima hat fröhlich wirres Zeug dahergeredet. Also, vor dem Eingang zum Totenreich hat sich eine lange Menschenschlange gebildet. Hot Dogs und Cola werden verkauft. Aber wenn man etwas kauft, bekommt man nachher drüben Schwierigkeiten. Folglich ist es vor allem ein hungriger Geist, den man drüben braucht. Nachdem ich Selbstmord begangen hatte, musste ich auch ziemlich lange warten, aber jetzt, wo ich hier in der Kommentatorenkabine der anderen Welt sitze, kann ich Ihnen sagen, auch zum Sterben braucht es Willenskraft. Diese Worte waren für mich ein großer Ansporn. Oder dieser Traum. Ein roter Zug fährt in Schlangenlinien in einem großen Blumengarten, in dem zu Pflanzenmenschen gewordene Zwerge blühen. Aus dem Zug hängen Bananen. Oder mein Körper wurde ausgewalzt, zusammengelegt, eingerollt und zuletzt zu Nudeln verarbeitet. Mein Kopf arbeitet jedenfalls noch gut. 4. September, 29. Tag. Mir ist kalt. Ich bleibe den ganzen Tag in die Decke eingewickelt. Es scheint, dass das Blut nicht mehr in die Zehen und Fingerspitzen vordringen kann. Wenn ich nur eine Stunde ginge, wäre ich wieder auf dem Radweg. Aber auch wenn das wahrscheinlich meine allerletzte Chance ist, um Hilfe zu bekommen, mein Herz bleibt unbewegt. Ich will nämlich nicht unterwegs zusammenbrechen. Als mir klar wird, dass damit der Weg unabänderlich in den Tod führt, ist mir auf einmal leichter. Ich kann hier liegen bleiben. Den Oberkörper kann ich noch relativ problemlos bewegen, aber der Unterkörper ist schon sehr schwach. Ich Idiot dachte einen Moment lang, dass das von Bewegungsmangel käme. September, 30. Tag. Die bisher schlimmsten Magenschmerzen. Ich nehme Medizin. Morgen werde ich wohl sterben. Heute ist es genau ein Monat. September, 31. Tag. Ich habe Schmerzen, also bin ich. 7. September, 32. Tag. Das Radio geht nur mehr ganz leise. Mein Begleiter ist also auch schon schwach geworden. So wie meine Stimme immer heiserer wird. Ich lebe noch, obwohl ich seit einem Monat nichts mehr gegessen habe. Aber wenn dem Radio die Batterien ausgehen, dann gibt es keinen Ton mehr von sich. Obwohl ich zwei Paar Socken, einen Pullover und einen Wintermantel anhabe, hört das Zittern nicht auf. Es sieht so aus, als ob hier im Moor der Winter bereits begonnen hätte. Womöglich erfriere ich noch, bevor ich vor Hunger sterbe. Mein Körper ist nicht mehr kräftig genug, um nach draußen zu gehen, um Brennholz für ein Lagerfeuer zu sammeln. Dabei wäre eine Tasse Tee jetzt das Paradies für mich. September, 33. Tag. Die Bauchschmerzen haben einen bestimmten Rhythmus. Alle paar Minuten befallen mich Schmerzen, so wie ein Geysir seine Wasserfontäne ausstößt. Während ich den Schmerzen ausgesetzt bin, kann ich nicht einmal denken. Aber wenn sie vorüber sind, ist es mir sogar möglich zu schreiben, so wie jetzt. Auch jene Mönche, die unmittelbar die Buddhaschaft erlangten, wurden wohl längere Zeit von solchen Bauch- und Kopfschmerzen und von der Kälte gepeinigt. Sie konnten die Schmerzen wohl ihren Glauben ertragen. Aber einem Ungläubigen wie mir bleibt nichts anderes übrig, als sie ohne tieferen Sinn einfach so zu ertragen. Obwohl ich durch einen Sprung von einem Felsen oder durch Erhängen auch sofort hätte tot sein können, habe ich mir in den Kopf gesetzt, über einen Monat lang unter Erduldung stärkster Schmerzen zu sterben. Auch wenn mir das jetzt idiotisch erschiene, könnte ich es nicht mehr ändern. Ich habe nicht mehr die Kraft, zu einem Felsen zu gehen, von dem ich mich stürzen könnte. Und zum Erhängen hätte ich keine Schnur zur Hand. Wenn ich untertags keine Schmerzen habe, geht es mir eigentlich ganz gut. Aber in der Nacht ist die Dunkelheit an sich purer Schmerz. Das Radio geht nur mehr so laut wie das Summen einer Mücke. Ich habe noch 3 Kerzen. Die hebe ich mir für Nächte auf, in denen ich nicht schlafen kann. September, 34. Tag. Durch die Kälte letzte Nacht fühlte sich mein ganzer Körper an, wie wenn er von Nadeln zerstochen worden wäre. Schmerzhafter als die Kälte selbst. Ich habe bereits eine Kerze verbraucht. Der Puls geht ungewöhnlich schnell. Das Herz versucht wohl, das Blut im ganzen Körper zu verteilen, um die Körpertemperatur zu erhöhen. Der Körper setzt alles daran zu leben. Untertags fällt leichter Regen. Das Zwitschern der Vögel tut meinem Herz gut. Plötzlich habe ich das Gefühl, als ob jemand in meine Nähe gekommen wäre und rufe: Hier bin ich. Ich glaubte, dass ich der Fahrer des Taxis, das mich in die andere Welt bringen sollte, verfahren hatte und mich jetzt sucht. Ich kann nicht bis zum Styx zu Fuß gehen. Meine Füße sind bereits zu schwach dazu. Ich habe den Selbstmord durch Verhungern gewählt, um mich selbst beim Sterben beobachten zu können. Aber mit der Zeit wird es langweilig, von früh bis spät nur an Sterben zu denken. Während ich etwas abwesend dem Gezwitscher der Vögel zuhöre, dachte ich mir plötzlich, eigentlich ist es doch ganz einfach. Ich bin bereits gestorben, als ich damit begonnen habe, nichts mehr zu essen. Und dann fühlte ich mich viel leichter. Vom Leben waren jetzt nur noch einige wenige Prozent über. September, 35. Tag. Weil das Radio bereits vor mir das Zeitliche gesegnet hatte, fürchtete ich mich vor der Nacht. Bereits gestern war es nicht mehr da und es war völlig dunkel. In dieser absoluten Dunkelheit löse ich mich völlig auf. Ich kann den Arm ausstrecken, die Zunge herausstrecken, mit den Augen zwinkern. Ich bin nicht da. Vielleicht ist er an meiner Stelle da. Wenn ich in der Nacht aufwache, denke ich, ich sei bereits in der anderen Welt. In absoluter Dunkelheit gibt es kein Substantiv, kein Verb und kein Adjektiv. Auch kein Präsens, kein Perfekt und kein Futur. Die Gedanken drehen sich in meinem Kopf herum. Nur um die Angst, nicht zu existieren, wenigstens ein bisschen abzuschwächen, muss ich an irgendetwas denken. Diese Gedanken sind immer irgendwo, ohne Anfang und ohne Ende. Wenn ich einmal aufgewacht bin, kann ich bis zum Morgengrauen nicht mehr einschlafen. Wenn ich aufhöre zu denken, gerät mein Herz in Panik und schreit vor Angst. Diese Schreie sind heiser und abstoßend. Wenn sich die Dunkelheit aus der Richtung meiner Füße her lichtet, kann ich den Tod für einen Augenblick vergessen. Licht ist Medizin, Dunkelheit ist Gift. Aber auch die Freude über den Morgen ist nur von kurzer Dauer. Dann beginnen die Schmerzen des Lebens. Es scheint, als ob mich diese Schmerzen zum Ausgleich dafür befallen, dass ich nicht gestorben bin. Natürlich tut mir auch in der Dunkelheit der Magen weh, auch der Kopf, sogar viel mehr als untertags. Die Schmerzen der Nacht sind wohl die des Todes, die des Tages, die Schmerzen des Lebens. Und ob so oder so, diese Schmerzen zahlen sich nicht aus. Da ist der Seppuku ein Kinderspiel dagegen. Verglichen mit dem Tod durch Verhungern sind Seppuku, Erhängern, Erschießen, zu Tode stürzen oder der Tod durch Gas oder Gift geradezu ein Vergnügen. Ich habe einmal gelesen, dass Spione immer eine Zyankali-Kapsel bei sich tragen. Sie sind also immerzu bereit, im Fall der Fälle das Gift zu schlucken, um sich so der Verantwortung zu entziehen. In diesem Fall stirbt der Spion für jemand anderen. Ich meine aber, zumindest sterben sollte man für sich selbst. Es gibt ja viele Möglichkeiten, sich umzubringen. Aber gerade das Selbstmord durch Verhungern ist ein sehr persönlicher, weil man sich lange Zeit mit sich selbst beschäftigen bzw. mit sich selbst kämpfen muss. Es ist eine Todesart, die sich wirklich nicht auszahlt. Aber irgendwie bin ich stolz auf mich, dass ich das jetzt schon 35 Tage ertragen habe. Ich habe etwas getan, was mir sicher niemand nachmachen möchte. Thank you. 11. September, 36. Tag. Als ich zur Zerstreuung das Radio einzuschalten versuche, ertönt eine Oper, die ich vom Hören kannte. Die Batterien haben sich also wieder etwas erholt. Etwa eine Stunde lang konnte ich zuhören. In meinem Körper ist wieder etwas Energie zurückgekehrt. Ich bekam auch wieder Mut zum Sterben. September, 37. Tag. Es regnet immer wieder. Ich habe einmal gehört, dass Tauben ihre Welt in zwei Sphären einteilen. Die, in der es Wasser gibt und die, in der es kein Wasser gibt. Der Mensch kann in seinem Kopf viele verschiedene Welten erschaffen. Er kann sich ein Leben nach dem Tod vorstellen. Aber es gibt auch Zeiten, in denen ihn diese Fähigkeit belastet. Ich möchte jetzt an nichts denken und nur sterben. Ich kann jetzt Krebspatienten im letzten Stadium verstehen, die um Sterbehilfe bitten. September, 38. Tag. Meine Batterien wollen nicht ausgehen. Die Atmung ist etwas unruhig geworden. Wenn ich die Hand ausstrecke, glaube ich, den Tod bereits berühren zu können. Die stumpfen Schmerzen im After, den Knien und am Rücken werden immer schlimmer. Die Seele benötigt wohl eine Menge Energie, um sich vom Körper zu trennen. Deshalb frisst die Seele den Körper, um Energie anzusammeln. Es wird nicht mehr lange dauern, bis sie sich befreien kann. Ich glaube, der Countdown für den Abflug hat bereits begonnen. September, 39. Tag. Meine Handschrift hat sich verändert. Auch die chinesischen Schriftzeichen fallen mir nicht mehr ein. Ob das Leben da drüben wohl schön ist? September, 40. Tag. Heute ist eigentlich der Termin zum Sterben. Ich kann nicht mehr aufstehen. Da fällt mir ein, dass Buddha durch Fasten die richtige Lebensweise entdeckt hat. Auch Moses hat genau 40 Tage gefastet, um dann von Gott die 10 Gebote zu erhalten. Jesus hat 40 Tage gefastet, um mit der Versuchung des Teufels zu kämpfen. An Tagen habe ich nun mit diesen Heiligen gleichgezogen. Aber die Erleuchtung ist mir nicht gekommen. Aber die müssen eine unheimliche Kraft gehabt haben, wenn sie nach 40 Tagen des Fastens zu Fuß in die Zivilisation zurückgekehrt sind. Ich kann nicht mehr gehen. Ich kann nur mehr darauf warten, zur Leiche zu werden. Ich hatte zwar nie vor, ein Heiliger zu werden, aber vielleicht hätte ich mich doch etwas besser vorbereiten sollen. Dabei war ich mit meinem Gesundheitszustand immer recht zufrieden. Ich hatte bisher nie eine ernsthafte Krankheit. Im Krankenhaus war ich nur einmal, als ich mir beim Baseballspielen ein Bein gebrochen hatte. Da ich erwartet hatte, dass ich irgendwann einmal bettlägerig werden würde, habe ich mir eine spezielle Toilette konstruiert. Ich habe einen großen Trichter mit Deckel unter meinem Bett befestigt und mit einem Schlauch verbunden, der den Urin in einen Entwässerungsgraben vor der Hütte ableitet. Mein Penis ist ganz verschrumpelt und sieht miserabel aus. Beim Urinieren kommen nur mehr vereinzelte Tropfen. September, 41. Tag. In der letzten Nacht habe ich eine Kerze angezündet und die Heiligen gefeiert, die 40 Tage Fasten ausgehalten haben. Mein Körper schmerzte zwar wie immer, aber ich war in guter Stimmung. Ich fühlte mich den Heiligen ganz nah. Buddha und Jesus waren wie meine Freunde. September, 42. Tag. Die Beine geben zwar bald den Geist auf, der Kopf arbeitet aber auch ohne Nahrung recht gut. Er braucht wohl wenig Energie. Untertags träume ich viel. September, 43. Tag. Heute ist ein schöner Tag. Ich habe bis zum Morgen durchgeschlafen, ohne einmal aufzuwachen. Es ist klares Wetter. Die Schmerzen und die Kälte sind zwar noch immer da, aber es ist immerhin tröstlich, sich vorzustellen, dass auch der Körper, der sie fühlt, immer kleiner wird. Die Haut fühlt sich jetzt an wie die getrockneter Marillen. Sie riecht unangenehm. Ob das der Geruch des Todes ist? Ich besprühe mich mit Eau de Cologne. Gibt es etwas Schöneres, als eine wohlriechende Leiche zu werden? Nachmittagregen. Das Urinieren am Vor- und Nachmittag ist Schwerstarbeit. Obwohl ich das Wasser nur mehr tropfenweise zu mir nehmen kann, kommt noch Urin. Schwerstarbeit ist es nur, solange ich bei Bewusstsein bin. Wenn ich dann einmal ins Koma falle, wird es einfach auslaufen. Und irgendwann wird das Herz stehen bleiben und die Seele davonfliegen. September, 44. Tag. Die bisher schlimmsten Bauch- und Kopfschmerzen. Zum Mittag und um 3 Uhr nachmittags habe ich jeweils das Bewusstsein verloren. Ich sollte meinen letzten Satz, ein letztes Gedicht überlegen. In der Nacht habe ich den Rest der Kerze abgebrannt, die ich seit 15 Tagen verwende. Ich habe beobachtet, wie ihre Flamme im Wind flackert. 3 Bücher habe ich noch nicht gelesen. Es sind solche, die ich drüben ohnehin nicht brauchen kann. Ich habe Seite für Seite aus der göttlichen Komödie herausgerissen und in der Waschschüssel verbrannt. September, 45. Tag. Auf einmal stand eine junge Frau mit zerrissenem Bluse, löcherigen Strümpfen und schmutziger Kleidung vor mir. Ich kannte sie nicht. Jetzt konnte mich aber schon gar nichts mehr erschrecken. Ich glaubte, dass sie von drüben gekommen war, um mich abzuholen, streckte ihr meine Hände entgegen und sagte, nimm mich bitte mit, egal wohin. Ich habe Schmerzen, mir ist kalt und ich halte es nicht mehr aus. Ich kann nirgendwo hingehen, sagte die Frau leise. Ich war noch nicht drüben. Dann lebst du also? Ich kann es nicht sagen, sagte sie traurig und begann mit halb abgewandtem Gesicht ihre Geschichte zu erzählen. Ich wurde vor langer Zeit von einem Mann, der ein Barett aufhatte und aussah wie ein Künstler, im Wald vergewaltigt und ermordet. Ich glaubte, dass ich in die andere Welt werden würde, aber solange ich auch wartete, niemand kam, um mich abzuholen. Also beschloss ich, selbst hinzugehen. Irgendwie schaffte ich es auch bis zum Ufer des Stücks und ich bestieg auch ein Boot. Willst du damit sagen, dass du nicht drüben angekommen bist? Ich war der einzige Fahrgast und der Fährmann hat mich nicht aussteigen lassen. Kann so etwas überhaupt sein? Es scheint, dass die andere Welt eine Illusion ist, die dazu dient, die Menschen, die noch sterben müssen, zu beruhigen. Es gibt keinen Platz, wo die Seelen der Toten getröstet werden. Ich glaube, das ist eine andere Geschichte, aber was sollen die Toten dann tun? Wenn es die andere Welt nicht gibt, müssen wir dann ewig umherirren? Am Anfang dachte ich, der Fährmann belügt mich. Immer wieder habe ich ihn gebeten, mich nach drüben zu bringen. Aber er bestand darauf, dass es kein drüben gibt. Auch wenn ich andere 4 Leute fragte, die uns begegneten, die Antwort war immer die gleiche. Und was machst du dann jetzt? Der Fährmann hat mich zu den verschiedensten Orten mitgenommen. Zum Kap der Guten Hoffnung, zum Südpol, zum Toten Meer und zum Baikalsee. Er kümmerte sich rührend um mich und ich lebe auch jetzt noch mit ihm zusammen. Und wie bist du hierher gekommen? Den Amazonas entlang. Und dein Begleiter? Der ist da drüben. Dort, wo sie hinzeigte, stand in dem Moor vor meiner Hütte ein kleines, schmutziges Boot. Und was soll ich tun? Ohne mir zu antworten, entfernte sich die Frau von meiner Hütte. Als ich, hey, warte auf mich, rief, fuhr das Boot mit einem Sprung davon. Das, was ich für ein Boot gehalten hatte, war ein Hase. Du unseliges Hasenvieh. Heute ist womöglich meine letzte Nacht. 21. September, 46. Tag. Ich lebe. Wenn es die andere Welt nicht gibt, was soll ich dann tun? Wenn auch nach dem Tod die Furcht in der Nacht und die körperlichen Schmerzen nicht vergehen, möchte ich nicht sterben. Ist der Tod nicht die endgültige Erlösung von den Schmerzen? Nein, das kann nicht sein. Es ist nur mein müder Kopf. Solche Wahnvorstellungen entstehen wohl, weil ich ungläubig bin. Da fällt mir auf einmal der Text von Der heimgekehrte Säufer ein. Mit dem Gedanken, dass ich an einem Ort ankommen werde, an dem es guten Alkohol und hübsche Mädchen geben wird, habe ich mich mehrfach selbst hypnotisiert und bin dabei eingeschlafen. September, 47. Tag. Mir ist kalt. Besonders nachdem ich uriniert habe, fühle ich mich, als ob ich mit kaltem Wasser übergossen worden wäre. Auch meine Arme haben keine Kraft mehr. Jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, kommt mir vor, als ob ich eine automatische Greifhand betätigen würde. Mein Puls ist sehr schnell. September, 48. Tag. Hoffentlich treffe ich am Styx einen freundlichen Fährmann. September, 49. Tag. Meine Seele kann sich nicht vom Körper lösen, weil sie so schwach ist. Bitte befreie meinen Körper endlich von seinen Schmerzen. Meine Brust drückt. Ich komme mir vor wie ein weggeworfener Socken. Ich habe bereits keine inneren Organe mehr. September, 50. Tag. Wo ist die Endstation der Yamanote-Linie? Ich fahre die, ich weiß nicht wie vielte Runde. Ein Zug der Leiden, der an jedem Bahnhof stehen bleibt. Ich möchte endlich in die Remise einfahren. September, 51. Tag. Kann man nur mit Herz und Knochen leben? Ich möchte sterben, bevor es Oktober wird. September, 52. Tag. Ich muss der Einreisebehörde der anderen Welt einen Brief schreiben. Meine Seele wird in 2-3 Tagen dort eintreffen. Bitte nehmen Sie sie gut auf. September, 53. Tag. Mir reicht's. Lebt wohl. 29. September, 54. Tag. Der Manager der anderen Welt ist weg. Ist die andere Welt zur Wüste geworden? Weil sich meine Seele in der Wüste langweilt, möchte ich mit einem Schiff fahren. Aber ich habe kein Geld. September, 55. Tag. Wenn ich daran denke, dass ich noch lebe, muss ich fast lachen. Damit komme ich noch ins Buch der Rekorde. Erster Oktober, 56. Tag. Ich habe Brechreiz. Meine Brust schmerzt. Ich glaube, wenn ich erbreche, ging es mir besser. Ich würde wohl meine Seele erbrechen. Zweiter Oktober, 57. Tag. Es ist qualvoll. Ich möchte sterben. Oktober, 58. Tag. Brechreiz. Ich möchte rasch das Boot besteigen. Vierter Oktober, 59. Tag. Aus dem Radio höre ich Gelächter. Oktober, 60. Tag. Irgendjemand ist gekommen. Oktober, 61. Tag. Viele Menschen sind da. Der Fluss fließt hierher. Oktober, 62. Tag. Es ist hell.
Trance-Zustände, bis man tot ist. Das war die CD My Dear Mommy, produziert von Otomo Yoshihide und Shimado Masahiko, gelesen hat der Herr Kollege Ostermeier.